Hallo und herzlich willkommen zum Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Nach einer ziemlich langen Sommerpause sind wir endlich wieder da und zu einem, ja, man kann schon fast sagen, saisonalen Thema kommen wir wieder direkt zurück. Und zwar reden wir heute über den Antikriegstag. Der 1.9., zufälligerweise hat man den an meinen Geburtstag gelegt, das finde ich immer noch sehr nett. Aber wir wollen uns heute ganz auf den Antikriegstag konzentrieren. Und ja, wir haben zwei tolle Gäste dabei, die werden sich gleich auch noch vorstellen. Wir starten aber wie immer mit einem kleinen Trivia. Und der Peter hat sich was überlegt mal wieder.
Ja, nicht ganz wie immer. Unsere Gäste sind ja heute schon im Studio. Stimmt. Das hängt damit zusammen, dass wir das Studio nach der Sommerpause erstmal wieder aufbauen mussten. Da gehen Grüße raus an die Kolleginnen und Kollegen, die das Studio abgebaut haben. Von daher werde ich heute nicht so viel erzählen, sondern eher euch eine Frage stellen. Ich selber habe mal geschaut, was für Zusammenhänge gibt es eigentlich zwischen Gewerkschaft und Antikriegsthema, und zwar im praktischen Sinne. Also wann haben Arbeiterinnen und Arbeiter eigentlich größere Streikaktionen durchgeführt, um Kriege zu verhindern? Da ist ein Ereignis, meine ich, in der Geschichte relativ präsent, aber es gibt mehrere, die man auch gefunden hat. Fällt euch eins ein?
Naja. Streiks? Nein.
Naja, das, was du vorhin erwähnt hast, es gab ja im Zusammenhang mit der Stationierung von den Mittelstreckenraketen Anfang der 80er Jahre gab es ja diese DGB-Aktion 5 Minuten vor 12. Also kurze Streikaktion im Grund, wo die Beschäftigten aufgefordert waren, zwischen 5 vor 12 und 12 die Arbeit niederzulegen, um gegen die Stationierung der Mittelstreckenraketen zu protestieren.
Ja, ich möchte Norbert da ergänzen. 1981 hat ja der DGB offiziell, ganz offiziell den Antikriegstag initiiert. Und zwar ging das gegen die bundesweite Stationierung von Mittelstreckenwaffen. Und in diesem Zusammenhang wurde dieser Aufruf gegen die Stationierung von Mittelstreckenwaffen von 1,5 Millionen Arbeitnehmerinnen unterschrieben. Und das war schon eine tolle Aktion. Und dann folgte kurz vor diesem Beschluss, NATO-Doppelbeschluss 83 im Bundestag, dieser Aufruf zur Arbeitsniederlegung. War eine tolle Sache damals, aber mehr fällt mir nicht ein.
Ich vermute, das liegt an dem Framing, wie man das neudeutsch nennt, meiner Frage. Ihr denkt bei Streik bereits sehr in dem Rahmen, was das heute ist, also ein vom bürgerlichen Staat anerkannte Gewerkschaft tritt in den Arbeitskampf für einen Tarifvertrag am Ende, der auch staatlich anerkannt ist. Wenn man das Wort Streik mal mit etwas ersetzt, wo man raushört, da hatte der damalige Staat ein weit größeres Problem damit, nämlich Meuterei, dann ist euch vielleicht eher klar, auf was ich abzielen wollte.
Naja, klar, hast natürlich recht, Munitionsarbeiterstreik 1917, glaube ich, war es, 1918. Wo in Berlin vor allem Munitionsarbeiter gestreikt haben, im Grund für die Beendigung des Ersten Weltkriegs. Da hast du natürlich recht, habe ich alles ganz gut aus dem Gedächtnis verloren.
Ja, ja, man vergisst das gerne, deswegen habe ich auch gedacht, man kann mit sowas mal anfangen. Ich habe jetzt vor allem gedacht an auch 1918, aber an die Kieler Matrosen, als nämlich der Kaiser entschlossen hatte, wenn Deutschland untergeht, dann bitte mit wehenden Fahnen. Also sollte die deutsche Marine in einer letzten großen Schlacht gegen England nochmal kämpfen, obwohl klar war, dass die Schlacht verloren wird. Aber zumindest hat man dann seiner Ehre Genüge getan. Das waren vor allem die Offiziere, die gesagt haben, so muss ein Krieg aufhören und sicher nicht, dass wir einfach nicht kämpfen. Die Matrosen haben das ein bisschen anders gesehen und haben entsprechend die rote Fahne gehisst und gesagt, für die Ehre unserer Offiziere werden wir nicht in den Tod gehen. Und dieser Kieler Matrosenaufstand hat dann ja in der Folge nach sich gezogen, die Novemberrevolution und damit ja das Ende des Deutschen Kaiserreiches und eine sehr kurze und dann sehr blutig niedergeschlagene Phase von Räterepubliken bis nach München, was ja von Kiel doch einige Kilometer entfernt ist.
Ja, ihr merkt, wir haben schon einiges an friedenspolitischem Fachwissen auch hier und Erfahrung auch hier.
Und jetzt, ich war nicht dabei.
Peter war nicht dabei. Man sieht es ihm eigentlich auch eigentlich ganz gut an, dass er noch keine 120 ist oder so. Aber ja, wie gesagt, wir haben hier einiges an Erfahrung und Fachwissen dabei. Und jetzt gehen wir ins Intro und dann kommen wir gleich wieder mit unseren beiden Gästen.
Arbeitswelt Podcast. Arbeit anders machen.
Und damit herzlich willkommen zurück zum Arbeitswelt-Podcast der DGB-Region Stuttgart. Heute mit Sigi und Norbert. Und stellt euch doch einfach mal vor.
Ja, ich heiße Sigrid Altherr-König. Ich habe mit 15 Jahren schon begonnen, aufsässig zu werden für den Frieden. Ich habe Bilder gesehen vom Vietnamkrieg als Jugendliche. Ich werde nie dieses Foto vergessen von diesem nackten Mädchen, was von einem Angriff Agent Orange wegläuft. Und da dachte ich, ich muss was tun gegen den Krieg. Habe mich auf die Straßenbahnschienen, damals in Freiburg gesetzt, da bin ich aufgewachsen, und habe dann gleich einen Wasserwerfer abbekommen. Was mein Verhältnis zur Polizei damals sehr getrübt hat, auch zum Staat. Ich dachte, ey, ich äußere meine Meinung frei und werde da mit dem Wasserwerfer von der Straße gefegt. Ich bin dann mit 18 in die Gewerkschaft, als Studentin schon in die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft eingetreten und dann in die Deutsche Friedensgesellschaft, damals hieß sie noch Internationale der Kriegsdienstgegner, später Vereinigte Kriegsdienstgegner, eingetreten, habe Kriegsdienstverweigerer beraten. Und im Rahmen dessen habe ich angefangen, mir zu überlegen, was sind die Ursachen von Krieg. Weil ich wollte nicht nur einfach emotional gegen den Krieg kämpfen, sondern wirklich aktiv etwas tun. Und das kann man nur, wenn man die Ursachen von Kriegen erkennt. Ja, und dann, als ich dann mein Studium beendet hatte, wurde mir das in meinem Berufsverbotsverfahren zum Vorwurf gemacht, dass ich Mitglied in der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegner wäre. Also ich war für Frieden und Entspannung aktiv und das wurde mir zum Vorwurf gesagt und gesagt, das wäre mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Ja, später bin ich dann nach Stuttgart gekommen, dann nach Esslingen und habe begonnen, mich in meiner Gewerkschaft GEW zu arbeiten und dann später, als ich Berufsverbot bekam, bei der IG Metall. Ich habe im Metallbetrieb gearbeitet und heute bin ich Mitglied des DGB-Kreisverstandes Esslingen-Göppingen und für meine Gewerkschaft, die GEW. Und dort mache ich hauptsächlich friedenspolitische Themen. Natürlich unterstütze ich auch Aktionen gegen für Tarifverträge und so weiter. Da bin ich voll dabei, auch morgens um 6 Uhr vom Bahnhof.
Norbert. Ja, ich heiße Norbert Heckel. Ich bin auch in den 70er Jahren politisiert worden. Das war auch so die Zeit vom Vietnamkrieg, das war die Zeit vom Putsch in Chile. In der Zeit habe ich angefangen, mich politisch zu interessieren und auch zu organisieren. Ich habe dann im Lauf der 70er Jahre im damals gegründeten Komitee für Frieden, Abrüstung und Zusammenarbeit auch ziemlich aktiv mitgearbeitet. Das war die Zeit, wo dieses Komitee dann wieder begonnen hat, den Antikriegstag durchzuführen und zu organisieren. Ich habe dann später gearbeitet im Zwischenbuchhandel, in einem Dienstleistungsunternehmen für den Zwischenbuchhandel, war dort jahrzehntelang Betriebsrat, Betriebsratsvorsitzender, war auch, seit ich beschäftigt war, in der Gewerkschaft aktiv, damals in der HBV, mittlerweile in Verdi, bin dort stellvertretender Bezirksvorsitzender von Verdi, bin auch als Verdi-Vertreter im DGB-Stadtverband Stuttgart, dort auch der stellvertretende Vorsitzende. Ja, und ich bin so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Gewerkschaften und zwischen Friedensbewegung. Also Frieden war für mich schon immer ein sehr wichtiges Thema, auch weil meiner Ansicht nach es wichtig ist für die Gewerkschaften, das Thema einfach aufzugreifen. Die arbeitenden Menschen sind am schärfsten davon betroffen, wenn es Kriege gibt oder auch von der ganzen Aufrüstung. Und deswegen ist es für mich ein Thema, das einfach in die Gewerkschaften reingehört. So bin ich ein bisschen so die Schnittstelle zwischen beiden Bewegungen, Gewerkschafts- und Friedensbewegung.
Magst du da noch, das geht eigentlich schon unsere zweite Frage, nämlich
die gewerkschaftliche Seite ist unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, glaube ich, relativ klar. Es ist ein Gewerkschaftspodcast. Was ist diese andere Seite? Was für friedenspolitische Organisationen gibt es heute noch? Ihr habt ein bisschen historisch erzählt, wo ihr hergekommen seid. Gibt es das Komitee noch? Oder was ist sozusagen die Organisationsform, die das heute hat, die Friedensbewegung?
Ja, das Komitee gibt es nicht mehr. Das, weiß nicht, irgendwann in den 80er Jahren hat das aufgehört zu existieren. Es gibt natürlich verschiedene Friedensgruppen, verschiedene Friedensbewegungen. Es gibt den Kasseler Friedensratschlag, der mir recht nahe steht, wo ich zwar nicht direkt mitarbeite, aber wo ich immer meine Informationen auch herbeziehe. Es gibt, wir haben in Verdi kürzlich einen Friedensarbeitskreis gegründet, also einen gewerkschaftlichen Friedensarbeitskreis. Ich bin seit Jahren dabei, auch den Ostermarsch mit vorzubereiten. Das sind so die Bereiche, wo ich vor allem tätig bin.
Ist das eine offene Gruppe in Verdi?
Für Verdi-Mitglieder offen, ja.
Wenn ihr also bei Verdi seid und Lust habt, friedenspolitisch aktiv zu werden, dann schaut doch mal in die Shownotes. Wir finden bestimmt irgendeine Form des Hinweises, wie ihr da hinkommen könnt. Und ansonsten schreibt uns eine Mail.
Genau, wenn alle Stricke reisen, gibt es ja auch noch uns.
Ja.
Sigi, wie schaut das bei dir aus? Was machst du neben der Gewerkschaft noch so friedenspolitisch?
Ja, es gibt ja die, bundesweit sind wir sehr gut vernetzt über diesen Kasseler Friedensratschlag und die Friedenskooperative in Bonn. Das sind zwei bundesweite Organisationen, die sich zum Ziel gesetzt haben, die inhaltliche Arbeit, aber auch die praktische Arbeit voranzutreiben. Ich mache wieder Norbert mit im landesweiten Friedensnetz Baden-Württemberg und wir bereiten vor allen Dingen die Ostermärsche vor. Dann arbeite ich natürlich vor Ort im Friedensbündnis Esslingen und bin dort als Vertreterin des DGB drin. Also wir sind sowohl Organisationsbündnis als auch Einzelpersonen können dort mitarbeiten. Wir treffen uns monatlich einmal und bereiten natürlich inhaltliche Veranstaltungen und Proteste vor, was dringlicher ist denn je. Und ich habe es mir auch zur Aufgabe gesetzt, innerhalb der Gewerkschaften, sowohl in meiner GEW als auch im DGB, diese Frage voranzutreiben, weil ich denke, dass in Deutschland immer stärker sich außenpolitische und sozialpolitische Fragen verschränken. Wenn wir viel Geld für die Rüstung ausgeben, haben wir kein Geld mehr übrig für Soziales. Für mich bedeutet Sicherheit, dass ich für meinen schwerbehinderten Sohn eine angemessene Lebensgrundlage bekomme, dass er nicht angewiesen ist, zu betteln dafür, dass er ein paar Lebensmittel von Mama kriegt. Für mich bedeutet Sicherheit, dass ich im Alter eine gute Altersversorgung habe und im Pflegeheim nicht auf Sozialhilfe angewiesen bin. Für mich bedeutet Sicherheit aber auch, dass wir überhaupt Fragen zu Tarifen, Mitbestimmung in Betrieben und so weiter diskutieren können. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn es Krieg gibt, ist alles dem Militär untergeordnet. Da bleibt hier in Europa kein Stein auf dem anderen. Und dann können wir gar nicht mehr für mehr Demokratie oder für mehr Rechte von Frauen kämpfen, wenn kein Frieden da ist. Deswegen ist eine sehr enge Verschränkung dieser beiden Fragen da.
Du hast ja, unsere Gäste treiben heute voran. Du bist ja eigentlich auch schon wieder in der dritten Frage, was völlig okay ist.
Ja, wobei ich würde tatsächlich gerne noch kurz zwei Sachen einordnen. Also zum einen, falls jüngere Leute noch zuhören sollten, die tatsächlich mit dem Thema Kriegsdienstverweigerung ja überhaupt nicht in Berührung gekommen sind, weil jetzt die Wehrpflicht ja schon seit einiger Zeit ausgesetzt ist. Da vielleicht nochmal zur Einordnung. Früher mussten alle Leute, nachdem sie 18 wurden und die Schule abgeschlossen haben, alle Männer, mussten ja eigentlich Wehrdienst ableisten. Das wurde über die Jahrzehnte hinweg wurde das immer kürzer, wie lange das dauerte. Alternativ konnte man Zivildienst machen, wie das dann hieß. Ich habe das tatsächlich auch noch machen müssen. Also ich wurde auch noch gemustert, wie das heißt. Da wurde man ins Kreiswehrersatzamt eingeladen und unter anderem gesundheitlich untersucht, um zu schauen, ob denn der junge Mann auch tatsächlich in den Kriegsdienst gehen könnte. Und da konnte man dann halt den Kriegsdienst verweigern und musste dann halt einen Ersatzdienst machen. Das habe ich damals auch noch machen müssen. Und ich kann auch mit einigem Stolz sagen, dass ich auch einige Leute, die dann so in meinem Umfeld dann auch irgendwann in das Alter kamen, auch beraten habe, wie sie denn dann auch ihre Verweigerung begründen wollen. Weil das muss man sich mal vor Augen führen. Man musste dann immer noch ein Begründungsschreiben liefern, weswegen man halt eben keinen Dienst an der Waffe leisten wollte.
Mhm. Ja, man spricht jetzt auch offen drüber, wieder unser Land kriegstüchtig zu machen. Zitat aus den neuen verteidigungspolitischen Richtlinien vom November 23. Unsere Wehrhaftigkeit erfordert eine kriegstüchtige Bundeswehr. Ich meine, Tüchtigkeit ist kein Wort, das man mit Krieg verbinden darf. Und Deutschland und Europa brauchen nicht Kriegstüchtigkeit, sondern Friedenstüchtigkeit. Und das ist die Lehre aus der europäischen Geschichte. Und in diesem Zusammenhang, wenn man, so wie das Herr Pistorius will, Kriegstüchtigkeit in diesem Land haben will, und auch Lauterbach will ja das ganze Gesundheitswesen dem unterordnen, dann wird es auch auf junge Leute zukommen, dass die Frage an sie gestellt wird oder wieder eine Wehrpflicht kommt. Das beobachten wir als Deutsche Friedensgesellschaft sehr genau. Wir haben auch mehr Anfragen von Eltern, von jungen Menschen, aber auch von jungen Menschen, die fragen, ja, muss ich denn jetzt schon den Kriegsdienst verweigern, wenn ich das nicht will? Also da kommt eine Welle auf uns zu im Rahmen dieser Kriegstüchtigkeits-Euphorie, der wir entgegentreten müssen. Also junge Leute, seid euch gewiss, es kommt auf euch zu, aber wir können das verhindern, indem wir dagegen protestieren und sagen, wir wollen nicht kriegstüchtig gemacht werden.
Wir sind jetzt mitten in der Frage, warum geht ihr am 1. September auf die Straße? Und was man erstmal raushören kann, die Gründe ändern sich ja auch. Also das ist jetzt ein sehr aktueller Grund. André hat schon angesprochen, der 1. September hat eine lange Traditionsgeschichte. Wir können auch erstmal bei den aktuellen Gründen bleiben. Ihr habt uns auch noch ein bisschen was über die Geschichte mitgebracht. Na, dann bleiben wir bei den aktuellen Gründen nochmal. Norbert, ich sehe dir an, du willst schon was sagen.
Naja, meine aktuellen Gründe sind eigentlich ziemlich offensichtlich. Der aktuellste Grund für mich ist, dass erneut wieder so eine Diskussion über Stationierung von Mittelstreckenraketen aufgekommen ist. Eine Diskussion, die wir in den 80er Jahren praktisch schon hatten, wo es eine riesige Friedensbewegung, riesige Demonstrationen dagegen gegeben hat. Und wo Verhandlungen dann letztendlich dazu geführt haben, dass diese Mittelstreckenraketen wieder abgebaut worden sind. Jetzt haben wir die gleiche Diskussion im Grund wieder, die wir in den 80er Jahren hatten. Es gäbe, damals hieß es gibt eine Raketenlücke. Heute sagt die Außenministerin Baerbock auch, es gibt wieder eine Mittelstreckenraketenlücke. Das heißt also, die Begründungen, die gleichen sich, die ähneln sich nicht nur, die gleichen sich. Also es ist wieder genau dieselbe Diskussion, die wir vor 40 Jahren mittlerweile hatten. Ich denke, das ist ein wichtiger Grund, dagegen auf die Straße zu gehen, am 1. September auch auf die Kundgebungen zu gehen. Ein ganz aktueller Grund. Zweiter wichtiger Grund ist natürlich die ganze Sache mit dem Ukraine-Krieg. Ein Krieg ist schrecklich, führt immer dazu, dass Menschen getötet werden, dass Menschen umgebracht werden, dass viele, nicht nur Soldaten, sondern vor allem auch viele Zivilisten zu Schaden kommen und getötet werden. Von daher muss es das Ziel sein von einer Friedensbewegung, aber auch von politischen Stellen her, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird. Und dieser Krieg kann nicht beendet werden dadurch, dass man immer mehr Waffen in die kriegführenden Länder, vor allem in die Ukraine, jetzt von Deutschland ausschickt, sondern der Krieg kann nur beendet werden, indem man mehr Druck aufbaut für Verhandlungen, für einen Waffenstillstand. So ein Krieg muss beendet werden durch Verhandlungen. Und das ist für mich ein zweiter sehr wichtiger Grund, warum man am 1. September zu den Kundgebungen gehen sollte.
Ich möchte es noch ergänzen. Wir haben jetzt schon zu viele Waffen in Europa. Atomare U-Boote in allen uns umringenden Meeren, US-, englische und französische landgestützte atomare Waffen und ihre russischen Pendants. Und es waren die USA, Trump vor allen Dingen, der die Rüstungsbegrenzungsabkommen, sei es der ABM-Vertrag oder INF-Vertrag oder KSE-Vertrag, gekündigt haben, um hemmungslos den NATO-Vorgaben entsprechend hochrüsten zu können.
Jetzt machen wir einen kurzen Stopp, weil wir ganz sicher viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die gerade genauso wie ich überlegt haben, was sind das für Abkommen. Das eine war das Abkommen für die Begrenzung von Atomwaffen.
Mhm. Antiballistische Waffen.
Und was ist das dritte?
Der INF-Vertrag, das ging um Mittelstreckenraketen.
Ah, das damals ist der, der jetzt sozusagen dann vakant ist.
Ja. Okay.
Das ist der, der 2019 gekündigt worden ist und der im Grunde auch dagegen stehen würde, dass diese Mittelstreckenraketen überhaupt stationiert werden.
Ja.
Also der verhindert oder sollte verhindern, dass eben auf beiden Seiten Mittelstreckenraketen, die zum einen Europa, zum anderen Russland erreichen, stationiert werden.
Ja. Und es geht in der heutigen Zeit darum, man kann über die Ursachen von diesem Ukraine-Krieg diskutieren und streiten. Das tun wir ja auch in den Gewerkschaften. Aber es geht darum, zu sagen heutzutage, hört auf damit, macht endlich diplomatische Initiativen, damit dieser Krieg beendet wird. Und wir hören eigentlich von der Bundesregierung und auch von der CDU nur weitermachen wie bisher. Waffen liefern, Waffen liefern, Waffen liefern. Und nachdem ich vorhin gesagt habe, dass wir eigentlich genügend Waffen schon haben und es eher eine Unsicherheit für die Welt bedeutet, ist es für mich klar, dass ich am Antikriegstag auf die Straße gehe für mehr Diplomatie. Und oft wird ja auch gesagt, ja, mit dem Putin, der kann man ja nicht verhandeln. Der ist ja so ein böse Bub. Ja, der Meinung kann man sein. Ich verstehe auch Ängste. Aber wie wurde der Vietnamkrieg beendet? Da hat Vietnam...
durch einen Sieg von Ho Chi Minh.
Nein, nicht nur. Nicht nur. Es gab auch Verhandlungen mit dem Völkermörder Nixon und Kissinger. Die gab's Verhandlungen. Oder auch im Kosovo-Krieg. Da hat auch Izetbegovic verhandelt. Und mit Milosevic, ja, es gab dann wirklich einen Status, der zumindest auf Nichtkrieg hinaus lief, was natürlich nicht Frieden bedeutet. Und wir als Gewerkschafterinnen haben eigentlich keine Alternative. Das Geld fehlt uns, was wir jetzt für Waffen und Rüstung ausgeben, fehlt uns für die dringende Daseinsvorsorge. Und da kann man drum rumreden in der Gewerkschaft, in der IG Metall und in der GEW oder Verdi und kann sagen, na, wir wollen keine Einschränkung des sozialen Status unserer Gesellschaft. Aber letztendlich läuft alles darauf hinaus, wenn wir weiter so in Hochrüstung investieren, wie das bisher geschieht, nochmal vielleicht eine Aufhebung der Schuldenbremse machen, um Militär zu finanzieren oder noch mehr in Rüstung investieren bei den Bundeshaushalten, dann ist kein Geld mehr da für Soziales. Und der Clemens Füst, Präsident des Wirtschaftsforumsinstituts IFO, hat bei Maybrit Illner ja verkündet, dass Deutschland seinen Sozialstaat zusammenkürzen müsse, um die Aufrüstung zu finanzieren. Wortlich sagte er, Kanonen und Butter. Es wäre schön, wenn das ginge, aber das ist Schlaraffenland. Das geht nicht. Zitat Ende. Kanonen und Butter ist eine Formulierung, die Goebbels schon und Rudolf Hess x-mal verwendet haben. Das Volk müsse zugunsten von Kanonen auf die Butter verzichten. Und das ist in der heutigen Zeit, finde ich, ekelhaft einfach, wenn man solche Formulierungen gebraucht. Und in derselben Sendung bei Maybrit Illner hat der Finanzminister Lindner gesagt, wir müssen für 3 Jahre Sozialausgaben kürzen oder einfrieren. Was hier vorgespurt wird, ist ein Angriff auf den Sozialstaat und die Lebensbedingungen der Menschen. Und deswegen meine ich, dass wir Gewerkschafter alles dafür tun müssen, um Hochrüstung runterzubringen und keine Rüstungsexporte mehr zu leisten.
Ich glaube, der Punkt ist klar, wo der Zusammenhang ist zwischen gewerkschaftlicher Bewegung und Friedenspolitik, wo ihr den seht, an diesem Punkt, nämlich erstmal schlicht bei der bei den Kosten, die entstehen für das Militär und für die Aufrüstung, die da geplant ist. Ich will trotzdem nochmal vielleicht einen Schritt zurück zu den aktuellen Anlässen. Ihr habt ja einen ganz aktuellen Krieg noch gar nicht benannt. Wie kommt der vor am 1. September? Wie stellt sich die Friedensbewegung zu dem Krieg in Israel und Gaza?
Ja, der Krieg wird auf jeden Fall vorkommen. Ich denke, auf allen Kundgebungen, die stattfinden. Der Krieg kommt ja auch vor, sogar im DGB-Aufruf zum 1. September, meiner Ansicht nach recht ungenügend, weil er in dem Sinne nicht angeprangert wird als ein Krieg, der wirklich so in Richtung Völkermord am palästinensischen Volk, zumindest im Gazastreifen, geht, sondern wo nur Israel aufgefordert wird, sich an das Völkerrecht zu halten. Das ist meiner Ansicht nach nicht ausreichend, das ist ungenügend. Aber in den Kundgebungen wird sicherlich in den Reden auch darauf eingegangen werden. Auf jeden Fall bei uns in Stuttgart wird der Krieg auch eine Rolle spielen.
Also erstmal, wen es interessiert, wir packen auf jeden Fall den DGB-Aufruf in die Shownotes. Da könnt ihr unten schauen, dann könnt ihr das auf jeden Fall mal selber nachlesen, um euch darüber einen Urteil zu bilden.
Genau, und die Folge erscheint ja auch noch vor dem 1.9. Insofern findet ihr natürlich auch noch die Links zu den Terminen, die bei uns hier in der Region stattfinden. Bei den Stuttgart, in Esslingen und auch in Fellbach finden wir
Pleidelsheim.
Unter gewerkschaftlicher Beteiligung.
Pleidelsheim auch.
Pleidelsheim auch, Böblingen. Also Landkreis Ludwigsburg in Böblingen findet noch eine Stadt. Jetzt haben wir, glaube ich, alle genannt, die bei uns in der Region stattfinden.
Ja. Genau. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, es sind nicht tatsächlich alle am 1. September dieses Jahr, weil bei manchen Orten hat man gesagt, okay, Sonntag ist ein bisschen schwierig. Deswegen gibt es in Esslingen, findet es ja zum Beispiel am 2. September statt und in Böblingen bzw. in Sindelfingen gibt es am 3.9. ein politisches Kino. So, das kurz der Werbeblock.
Ich würde gerne jetzt sozusagen an das anknüpfen. Nicht, weil ich über die Causa des Völkermords diskutieren will, das sprengt hier den Rahmen, sondern weil das natürlich auf was verweist, nämlich ein Stück weit auf die, wenn man es positiv ausdrücken will, Heterogenität in den Gewerkschaften, wenn man es als Mangel ausdrücken will, auf die ziemlich unterschiedlichen bis gegensätzlichen Positionen, die es in der Gewerkschaft gibt zu diesem Thema. Wollt ihr da mal ein bisschen und gerne ganz subjektiv darstellen, was sind denn jetzt so eure Erwartungen an die Gewerkschaft in der Friedenspolitik? Mit was seid ihr konfrontiert? Was sind Entwicklungen, die ihr begrüßt? Wo sagt ihr vielleicht, da seht ihr Nachsteuerungsbedarf?
Ja. Es gibt sehr viele positive Ansätze. Es gab die gewerkschaftliche Konferenz in Hanau. Es gab die gewerkschaftliche Konferenz diesen Jahres im Juni in Stuttgart zum Thema Waffen runter, Löhne rund, Löhne rauf, Waffen Tete runter.
Ja. Ja. An Löhnen runterarbeiten.
Ja. Das ist ein sehr guter Ansatz, wo man versucht hat, Friedensbewegung und Gewerkschaften stärker miteinander oder friedenspolitische Inhalte stärker in die Gewerkschaften reinzutragen. Das ist mal das eine. Aber auf der anderen Seite finden wir, dass in unseren Publikationen GEW, Verdi, DGB zu wenig diskutiert wird und alternative Standpunkte auch dargelegt werden. Und ich meine, damals 1989, vor der Stationierung der Mittelstreckenraketen, hat die Gewerkschaft aufgerufen, bundesweit, habe ich vorhin gesagt, zu 5 Mahnminuten in den Betrieben, damit die nicht stationiert werden. Und so ein Aufschrei erwarte ich mir heute. Nein, nein und nochmals nein zur Stationierung neuer Mittelstreckenraketen. Und dafür müssten wir alle aktiver werden. Und es genügt nicht, nur zum Antikriegstag oder zum Ostermarsch aufzurufen. Das muss eine permanente Arbeit sein, in Betrieben, diese Friedensfrage in den Vordergrund zu stellen. Ohne Frieden ist alles nichts. Ja, da können wir uns alles andere ersparen. Und ich erwarte mir, dass mehr Initiativen davon ausgehen, auch von oben, wenn man so will, aber auch von unten natürlich.
Stoppt jemand uns?
Ja.
Elite.
Dass da mehr Initiativen ausgehen zur Diskussion und auch wirklich zur Aktion. Und warum nicht eine gewerkschaftliche Großdemonstration für Abrüstung und gegen die Hochrüstung? Warum eigentlich nicht?
Ich greife mal den Punkt auf mit der Diskussion. Ich habe schon angesprochen, dass vermutlich auch einige Leute, die zuhören, einzelne, vielleicht auch alle Punkte, die ihr gesagt habt, nicht teilen. Das ist momentan Stand der gewerkschaftlichen Debatte. Deswegen hier mal die Einladung, bevor ihr einfach nur in die Tastatur beißt oder eure Kopfhörer wutentbrannt wegwerft.
Oder dem Peter böse E-Mail schickt. Oder
schickt mir doch eine E-Mail, die kann auch böse sein. Aber das Angebot jetzt mal insofern von mir unterbreitet sein soll, dass man im Podcast auch gewerkschaftliche Positionen, die hiervon abweichen, dem entgegenstehen thematisieren kann, damit man tatsächlich mal sowas wie eine gewerkschaftliche Debatte über das Thema führt. Also nutzt doch diese Möglichkeit, dass man hier einen Podcast hat, der wirklich die Bandbreite an gewerkschaftlichen Themen und Stellungen zu Themen offerieren kann, darstellen kann. Und das sozusagen mal als Angebot an die Leute, die sagen, sie haben da eine dezidiert andere Position zu friedenspolitischen Themen, als die, die heute präsentiert wird. Also das mal als Angebot. Es gibt ja diese, wenn auch sehr nischenhaften Angebote, gewerkschaftliche Debatte zu führen. Also sowas verstehen wir natürlich auch, den Arbeitswelt-Podcast.
No, aber Peter, ihr merkt, Peter verfällt schon im militärischen Jargon, er spricht schon von Stellung.
Ich möchte da nochmal ansetzen. Ich finde es sehr wichtig, dass eben die Diskussion stattfindet in den Gewerkschaften. Wir haben Einheitsgewerkschaften. Das heißt also, das politische Spektrum der Mitglieder ist recht breit, reicht von rechts bis links. Und daraus ergibt sich natürlich, dass man ganz verschiedene Vorstellungen hat, wie eine Gesellschaft aussehen soll, dass man auch verschiedene Vorstellungen hat, was Rüstung, was Aufrüstung, was Krieg und so weiter betrifft. Finde ich in Ordnung, es bringt eine Einheitsgewerkschaft mit sich. Was ich erwarte, ist, dass so eine Diskussion stattfindet. Wir haben auf dem Verdi-Bundeskongress zum Beispiel im letzten Jahr, bei dem ich Delegierter war, 6 Stunden lang diskutiert, wir haben auch gestritten. Wir haben auch sehr kontrovers diskutiert dann drüber. Ich fand es eine richtig gute und sehr wichtige Diskussion, weil gewerkschaftliche Standpunkte entwickeln sich. Die stehen nicht von vornherein mal fest. Die Sigrid hat angesprochen, die Haltung der Gewerkschaften zu der Mittelstreckenrakete in den 80er Jahren. War auch nicht von Anfang an so, dass die Gewerkschaften die Stationierung abgelehnt haben, sondern dem ging auch eine recht, ja, eine einige Jahre lange Diskussion voraus, bevor sich die Gewerkschaften dann klar positioniert haben gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen. Das heißt also, eine Diskussion, was wichtig ist und was die Interessen unserer Mitglieder, der Beschäftigten, der arbeitenden Bevölkerung sind, ist einfach wichtig und muss geführt werden. Das erwarte ich eigentlich von den Gewerkschaften, nicht von irgendwelchen Gewerkschaftssekretären, sondern es erwarte ich auch vom Bundesvorstand. Ich erwarte auch, dass so eine Diskussion stattfindet in den verschiedenen gewerkschaftlichen Organen, in der Publik von Verdi, in der Metallzeitung, in der GEW-Zeitung, in allen Zeitungen, dass das Thema einfach eine Rolle spielt. Das fehlt mir eigentlich seit Jahren. Das Thema Krieg, Rüstung, Aufrüstung fehlt seit Jahren in gewerkschaftlichen Publikationsorganen. Und das finde ich eben einfach eine Lücke, die nicht sein kann.
Sigi, Norbert? Ich will euch gar nicht abwürgen, aber dass ihr überlegt, was ist noch der Punkt, den ihr setzen wollt, weil wir nähern uns sozusagen schon wieder dem Sendungsende. Und ihr habt sicher noch Punkte, wo ihr sagt, die sollen noch raus. Jetzt ist der Moment dafür.
Genau. Ja, denn Norbert hat es schon angesprochen, trotz aller Meinungsunterschiede sind wir eine Einheitsgewerkschaft und wir müssen streiten um eine Einigkeit und gemeinsame Beschlüsse. Und es gibt innergewerkschaftlich auch gute Sachen. Es gibt einen Aufruf, Gewerkschaften gegen Aufrüstung und Krieg, Friedensfähigkeit statt Kriegstüchtigkeit, wo man sagt, die Gewerkschaften müssen sich an ihre eigenen Beschlüsse mal halten. Die IG Metall hat durchaus, oder GEW und Verdi haben durchaus in Teilen sehr gute Ansätze. Aber jetzt im Moment gilt es, dass die Kriege endlich beendet werden, weil sonst haben wir nichts mehr übrig. Und die Gefahr einer atomaren Auseinandersetzung ist so groß, dass wir uns einigen müssen, wenn wir irgendwas verhindern wollen. Und Ja, ich bitte darum, dass viele Gewerkschafter diesen Aufruf und Gewerkschafterinnen natürlich auch diesen Aufruf unterstützen. Ihr könnt nachgucken unter gewerkschaften-gegenstrich-aufrüstung.de und dort könnt ihr ihn online unterschreiben.
Beim Thema Atomkrieg kann ich auch jedem nur empfehlen und jeder nur empfehlen, falls man mal die Chance hat und nach Japan kommt, unbedingt auch Hiroshima besuchen. Das Atombombenmuseum ist da wirklich extremst eindrücklich, um sich da ein Bild von zu machen, was das halt im Zweifelsfalle auch bedeutet.
Ich möchte nochmal hinweisen auf den Antikriegstag. Also es ist natürlich wichtig, dass möglichst viele sich an den Kundgebungen beteiligen, zum Beispiel auch in Stuttgart am 1. September um 17 Uhr. In dem Zusammenhang auch durchaus was Positives über den DGB-Aufruf, der eben auch klar herausstellt, zu lange schon verrennt sich die Diskussion über, verrennt sich die Gesellschaft in Diskussionen über Kriegstüchtigkeit und immer neue Waffenlieferungen. Und klar macht, Frieden kann nicht mit immer mehr Waffen erreicht werden. Das finde ich, sind wichtige und ganz gute Dinge, die in dem DGB-Aufruf drinstehen. Und ich möchte noch zwei andere Sachen erwähnen. Zum einen wird es in Berlin am 3.12. eine bundesweite Friedenskundgebung und Demonstrationen geben, zu der auch einige Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen aufrufen, unter anderem unser Verdi-Landesvorsitzender Martin Groß oder auch der DGB-Stadtverbandsvorsitzende von Freiburg, aber auch politisch aktive Menschen wie der Peter Brandt, der Sohn von Willy Brandt, oder Butterwege, der bekannte Armutsforscher.
Peter Brandt ist doch auch in einer Folge des Arbeitsweltradios. Ich glaube, wir haben ihn aufgenommen und gesendet auch. Also schaut doch mal in der Historie des Arbeitswelt-Podcasts, dann könnt ihr da Peter Brandt auf dem Podium erleben. Auch
in tatsächlich Esslingen
zum
war das.
Thema zum Esslingen, moderiert von Sigi.
Ja, genau. Ja, ja.
Also findet ihr auch in den Shownotes. André,
ja.
Was ich alles verspreche, was in die Shownotes kommt, die werden lang.
Ja, ich muss das dann wieder ausbaden. Nein, aber das kriegen wir
ja alles. Ja, und die zweite Sache, die ich noch erwähnen will, es findet am 12.10., 12. Oktober in München eine Demonstration statt, veranstaltet von Verdi und von der GEW München. Eine erste gewerkschaftliche, größere Demonstration, in der die beiden Themen zusammengebracht werden. Motto ist Soziales rauf, Rüstung runter, gegen Hochrüstung, Militarisierung und soziale Spaltung, stoppt den Rechtsruck. Da werden wir von Stuttgart aus auf jeden Fall von Verdi einen Bus organisieren. Wer Interesse hat, dort mitzufahren, der geht zum Beispiel auf die Verdi-Homepage. Da kann er dann Näheres dazu finden, wo man sich anmelden kann und so weiter.
Wunderbar. Ich glaube, damit kommen wir dann auch zum Schluss.
Wir kommen zum Schluss. Denkt an das Angebot, wenn ihr vom Arbeitswelt-Podcast jetzt erst erfahren habt oder er euch wieder in Erinnerung gerufen wurde durch diese Folge. Das hier ist ein Medium, wo Debatten geführt werden können, nicht nur zu diesem Thema, auch andere Leerstellen, die gewerkschaftliche Debatten eventuell haben, können thematisiert werden. Da sind wir aber auf euch angewiesen und auf Themenvorschläge und vielleicht auch Referentinnen-Ideen bzw. Gastideen.
Genau, und ja, damit kommen wir dann jetzt auch tatsächlich zum Schluss von dieser Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB-Region Stuttgart. Sigi und Norbert, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Viel Erfolg am 1. September in diesem Jahr und natürlich auch in den folgenden Jahren. Und wir danken allen, die zugehört oder zugeschaut haben, ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Und hoffentlich seid ihr dann auch das nächste Mal wieder dabei beim Arbeitswelt-Podcast der DGB-Region Stuttgart.
Arbeitswelt-Podcast, ein Podcast der DGB-Region Stuttgart, Redaktion Peter Schad und André Fricke.